Mark ist Pastor einer Gemeinde und ist mit einem ganz neu bekehrten Freund in einem Restaurant zum Essen. Nachdem sie bestellt haben und die Getränke schon gekommen sind, sagt Mark zu seinem Freund Nick: Du Nick, du könntest heute mit uns beten. Das kann ich nicht, sagt Nick. Hab noch nie gebetet. Unmöglich. Du kannst das, Nick. Fang jetzt einfach heute damit an. Nein, noch nicht vor all den Leuten. Was heißt eigentlich beten? Wie soll das gehen? Der Mark, der Pastor: Ach, das ist gar kein Problem. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken und uns geht's gut. Wir wollen einfach Gott dafür danken. Der Nick schaut den Pastor mit großen Augen an. Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll. Wie geht denn so ein Gebet los? Sagt der Nick: Ja, sag einfach mal Gott. Okay. Und dann, wie geht es dann weiter? Na, dann könntest du sagen: Lieber Gott, ich freue mich, dass ich so lange schon mit Mark befreundet bin. Ich danke dir, dass es uns so gut geht. Ja, okay, sagt Nick, aber wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Wie höre ich so ein Gebet auf? Das sind schon Fragen. Wenn ich mit Leuten zusammen bin in unserer Gemeinde, vor allem solche, die neu zum Glauben gekommen sind, oder auch Leute, wo einfach in der Gemeinde heranwachsen, viele fühlen sich unwohl beim Beten. Für viele bedeutet Beten Stress. Sie wissen nicht, wie sie beten können. Oder es gibt Eltern, die entscheiden sich, mit Gott zu leben, aber sie haben Kinder in der Pubertät und plötzlich sollen sie am Mittagstisch mit diesen Kindern beten oder eben durch ein Gebet zeigen: In meinem Leben gibt es jetzt eine Veränderung. Dann sind sie ratlos. Manchen ist das peinlich. Für mich selber ist Gebet eine sehr lange Zeit auch mit viel Frust verbunden gewesen. Ich schaffte nicht die Regelmäßigkeit, die ich mir gewünscht habe. Mir fehlte auch die Leidenschaft, die ich theoretisch für das Gebet mir gewünscht habe. Wenn ich Leute so ganz selbstverständlich beten gehört habe, ich bin in einer Gemeinde groß geworden und im Posaunenchor, im Bläserchor, da war ein Vorstand und der hat gebetet, dass die Balken gewackelt haben. Und ich habe immer gedacht: Wie kommt das? Kommt das irgendwann mal im Schlaf über einen oder was passiert da, dass man so beten kann? Für mich war eigentlich klar, so wirst du nie beten können. Dann gab es so eine Phase in meinem Leben, da habe ich gesagt: Naja, dann gibt es eben andere Dinge, die du tun kannst. Auf der anderen Seite war mir auch klar, Gebet ist ein zu wichtiges Thema. Beten ist ja für Christen wie die Luft zum Atmen. Was heißt beten? Das ist das Thema heute an unserem letzten Abend dieser Impulstage zum Thema Quellen christlichen Lebens. Beten ist eine ganz wichtige Quelle der Kraft und Inspiration. Beten ist wirklich, so wie wir das vorhin gesehen haben, das Fundament für meinen Glauben. Ob es mein persönlicher Glaube ist oder ob es der Glaube einer Gemeinde ist. Gott möchte, dass du zu beten beginnst. Gott möchte, dass du ein Mensch des Gebets wirst. Gott möchte, dass eure Kirche ein Haus des Gebets ist. Und Gott möchte, dass ihr eine betende Gemeinde werdet. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist ganz einfach. Sprich einfach mit Gott. Sprich einfach mit Gott. Die Bibel erzählt von Jakob. An ihm möchte ich zeigen, was beten heißt. Warum Jakob? Ich habe Jakob deswegen ausgesucht, weil Jakob kein typischer Beter ist. Weil Jakob einer ist, dem würde man von weitem das Beten nicht zutrauen. Oder man würde sagen: Also, wenn man beten lernen will, muss man zu einem Abraham gehen oder zu einem Isaak, aber nicht der Jakob. Der ist nicht ganz hasenrein. Und doch ist von diesem Jakob ein ganz großes Gebet überliefert. Und einen einzigen Satz möchte ich daraus lesen und ihn in den Mittelpunkt dieses Abends stellen. Es heißt da: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Herr Gott, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Dieses Gebet von Jakob ist nicht in seiner Morgenandacht entsprungen. Er betete es in der Hektik eines stressigen Tages. Der Tag war kompliziert, dieser Tag war unkalkulierbar, dieser Tag war voller Stress. Jakob war müde vom Vortag, er hatte komplizierte Verhandlungen mit seinem Onkel, Freund und Geschäftspartner geführt. Er hatte Angst, weil eine ganz unberechenbare Begegnung mit seinem Bruder Esau bevorstand. Jakob ist gestresst, weil es so viel zu regeln gibt, weil so viel zu machen ist. Vielleicht ganz ähnlich, wie dein Tag heute verlaufen ist. Vielleicht eine Situation, in der du gerade mitten in dieser Woche steckst. Kompliziert, unkalkulierbar, voller Stress. Und das Besondere bei Jakob ist, dieser komplizierte, unberechenbare und stressige Alltag ist durchwoben von Gebet, von Begegnungen mit Gott. Über diesen Vormittag erfahren wir, Jakob zog seinen Weg, heißt es, und es begegneten ihm Engel. Die Engel Gottes erinnern daran, wie Gott einmal dem Jakob unterwegs einen Traum geschenkt hat, wie er diese Himmelsleiter gesehen hat und wie da Engel, Boten Gottes, auf und niederstiegen. Vielleicht bist du in dieser Woche unterwegs zu einem schwierigen Geschäftstermin oder musst deine Kinder irgendwo hinfahren. Vielleicht zu einem Termin, wo du gar keine Lust hast. Anstatt dass du die ganze Fahrt grübelst und dich ärgerst oder irgendwie Radio hörst, leg doch eine CD ein mit guten Liedern oder hör vom MP3 eine Predigt, die für dich wichtig ist, so dass Gott in dir zum Sprechen kommt. So wie der Jakob mitten am Tag das Gespräch sucht und plötzlich Boten Gottes erkennt und daran erinnert wird, früher ist mir Gott auch begegnet. So kannst du eine CD hören mit Liedern, wo dir Gott einmal begegnet ist und erwarten, dass dir Gott auch heute dadurch begegnet. Am Nachmittag erfahren wir, dass Jakob eine ganze Menge Kleinkram regeln muss. Dazwischen kommen unerfreuliche Nachrichten, so dass es heißt, Jakob fürchtete sich sehr. Es war ihm bange. Er überlegt eine Strategie. Er will unbedingt dieser Katastrophe entrinnen. Er trifft Entscheidungen. Er gibt Instruktionen. So geht es bis zum Abend. Bemerkenswert ist, im gleichen Atemzug, wie Jakob seinen Mitarbeitern irgendwelche Anweisungen gibt oder ihnen seine Strategie erläutert, spricht er mit Gott, so als stünde Gott gerade nebenan. Viele nennen so spaßhalber die Telefonnummer Gottes 5051, so als eine Erinnerung an Psalm 5051, wo Gott sagt, rufe mich an in der Not. Die Geschichte von Jakob, die toppt das Ganze noch, indem hier gesagt wird, um Gott zu erreichen, da brauchst du nicht zuerst eine Telefonnummer wählen, Gott steht gerade nebenan. Du brauchst nur einfach zu sprechen. Gott steht neben dir. Versinkst du im Chaos oder steht dir das Wasser bis zum Hals, sprich einfach. Gott hört dich. Ich bin so gestrickt, dass wenn es mir manchmal nicht gut geht und ich in einem Chaos bin, dann weiß ich, ich müsste nur mit Gott reden. Und das tut mir gut und dann werde ich ihn spüren. Und trotzdem braucht es manchmal lang, bis ich den Mund aufmache und dann rede. Aber jedes Mal, wenn ich das tue, erfahre ich ganz schnell, dass er da ist und es tut mir gut. Das Erste, was uns die Bibel zum Thema "Was ist Beten?" sagt, lautet: Sprich einfach mit Gott. So gewinnen wir Kraft in den Anforderungen eines komplizierten, eines unberechenbaren, eines stressigen Alltags. Wie kommen wir dahin? Dazu ein zweiter Gedanke: Lerne von Jesus beten. Lerne von Jesus beten. Diese Art zu beten gelang Jakob nicht auf Anhieb. Es gab ein Leben Jakobs, in dem Gott keinen Raum im Alltag hatte. Sicher hat Jakob immer morgens gebetet und abends gebetet. Er kam ja aus einer gläubigen Familie. Er war ja Isaaks Sohn. Dort wurde viel gebetet. Der Isaak, das war bestimmt ein Anständiger. Aber Jakob hatte vielleicht ein aktives Gebetsleben, aber sein Herz brannte nicht für Gott. Was Jakob damals als seinen Glauben bezeichnete, dem fehlte die Verbindung zum Alltag. Glaube und Alltag waren getrennte Welten. Für Glaube und Alltag galten unterschiedliche Regeln. Und das führte zu zweierlei Leben. Da war ein Leben in der Gemeinde und ein Leben im Alltag. Irgendwann muss Jakob den Entschluss gefasst haben, Gott in seinen Alltag hereinzuholen, ihm da einen Platz zu geben. Er begann zu fragen, wie man so beten kann, dass es mehr ist als eine fromme Pflicht, mehr als Aktion, nämlich etwas Erfüllendes, etwas, das wirklich Kraft gibt. Auch die Freunde von Jesus kamen an den Punkt, dass sie gefragt haben: Wie gibt mir Gebet Kraft? Beten muss mehr sein als Tischgebete oder dass ich im Gottesdienst die Liturgie mitbete. Und so baten sie einmal Jesus: Herr, lehre uns beten. Was hat Jesus geantwortet? Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name sei geheiligt. Jesus gibt ihnen das Vaterunser. Dass wir das Vaterunser beten, das hat damit zu tun, dass man es von Anfang an als ein ganz besonderes Vermächtnis Jesu an seine Nachfolger verstanden hat. Es ist sozusagen das Leitbild für den Lebensstil, den Jesus gelehrt hat. Jesus fordert uns auf, das Gebet mit Vater zu beginnen. Das heißt, zum Schöpfer des Universums sagt er einfach Papa oder Dad. Eine ganz vertrauensvolle Aussage. Das war für viele Leute ungewohnt. Manche fanden das geradezu Gotteslästerung. Aber Jesus blieb dabei: Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist zu uns ein guter Dad, der sein Kind nie vergisst, weil er es liebt. Andere sagen, du kannst Gott doch nicht mit all diesem Kleinkram deines Alltags belasten. Und Jesus sagt, doch, du kannst. Und dann fragt er, wer ist unter euch, der seinem Kind einen Stein bietet, wenn es ihn um ein Brot bittet? Oder wenn es um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange gibt. Und wenn ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel, um wie viel mehr wird er Gutes tun denen, die ihn bittet? Ich weiß, dass das für manche vielleicht komisch oder fern der Realität klingt. Aber ich erlebe einfach täglich, dass Gott große Wunder tut. Versteht ihr? Ihr werdet in dem Maß Wunder erleben, wie ihr tagsüber in den konkreten Anforderungen, wo ihr nicht weiter wisst, in eurem Leben eine Kultur des Gebets einrichtet und ihn bittet und dann erwartet, dass Gott eingreift. So ist Gott, er greift ein. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Wer bittet, der empfängt. Und das ist eine Erfahrungssache. Was uns die Bibel zum Thema Beten sagt, ist, erstens, sprich einfach mit Gott. Zweitens, lerne von Jesus beten. Und drittens, verstehe Beten als Einswerden mit Gott. Auch wenn für Jesus Gott wie ein guter Freund ist, wie ein liebender Vater, weiß Jesus, Gott ist Gott und zwischen ihm und Gott ist ein grundlegender Unterschied. Gott ist heilig. Und darum sagt Jesus, betet, geheiligt werde dein Name. Und für Jesus ist klar, Gott ist allmächtig und mit der Bitte, dein Reich komme, meint Jesus, rechne mit Gottes Macht im Alltag. Die dritte Bitte im Vaterunser lautet, dein Wille geschehe. Das Vaterunser gliedert sich ja ganz grob in zwei Teile. Der erste Teil ist so etwas, sind die geistlichen Dinge und der zweite Teil ist das Alltägliche. Und diese dritte Bitte verbindet Glaube und Alltag, wenn es heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wenn Jesus das Geistliche dem Alltäglichen vorordnet, sagt er, die Bitte, dein Wille geschehe, ist das Vorwort für alle Bitten um die konkreten Dinge des Alltags. Beten ist für Jesus mehr als reden. Beten ist für Jesus mehr als hören. Beten ist für Jesus viel mehr als schweigen. Beten ist für Jesus eins werden mit Gott. Willenseinigung von unserem Willen mit Gottes Willen. Vor 3 Wochen kam eine Frau zu mir in die Seelsorge und berichtete, wie sie in einer katholischen Schule aufgewachsen war. Sie musste täglich viele Gebete verrichten und erst in der 5., 6. Klasse, als sie Latein lernte, begann sie zu verstehen, was sie betete, denn all diese Gebete waren auf Lateinisch. Das ist für mich ein Beispiel, wie viele Geistliche den Menschen den Zugang zu Gott versperren oder kompliziert machen. Wenn Jesus über Gott sprach, haben es die Leute verstanden. Sie waren begeistert. Bei Jesus, in seiner Gegenwart, war der Himmel tatsächlich offen. So offen, dass man das Gefühl hatte, Gott wohnt geradezu nebenan. Das hat die Bestimmer in Sachen Religion damals sehr geärgert. Denn ihre Macht und ihr Einfluss wurde so durchlöchert. Sie begannen Jesus zu hassen. Das hat Jesus gespürt. Und es wurde ihm klar, geht er seinen Weg konsequent weiter, dann kommt es irgendwann zum Crash. Dann kommt irgendwann ein Punkt, wo es ganz schwierig wird. Das wird ihm das Kreuz brechen. Und er ist hin und her gerissen. Und die Bibel lässt uns Jesu Gefühle an der Stelle hautnah miterleben. Er betet, mein Gott, ist's möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In unserer Gemeinde gab es einen Mann, das war wirklich ein Mann des Gebets. Er saß im Posaunenchor neben mir. Ich spiele da die Tuba und er hat Posaune gespielt. Das war ein richtiger Mann des Gebets. Er hieß Manfred und vor 7 Jahren erkrankte er schwer an Krebs. Jetzt musste er von Jesus lernen, beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du im Himmel beschließt, dass meine Zeit hier auf Erden zu Ende ist, dann möchte ich dazu ein Ja sagen. Das ist auch für einen Christen, auch für einen Menschen des Gebets schwer, wenn man das so durchbuchstabieren muss. Nach der Operation und der Reha schenkte Gott ihm noch einmal 2 schöne Jahre mit seiner Frau und in der Gemeinde. Wir haben sogar wieder im Bläserchor miteinander musiziert. Aber dann ging sein Weg ganz zu Ende. Das ist die Seite des Betens, die uns am stärksten als Menschen reifen lässt. Denn erst dort, wo wir im Konflikt mit unseren Wünschen zu Gott sagen, dein Wille geschehe, wo wir alles andere loslassen, was wir sind und was wir haben, erfahren wir die Kraft der Erlösung, die Gott uns in Jesus, im Glauben an Jesus anbietet. Beten ist für Jesus eins werden mit dem Vater. Dass wir in der Gegenwart Gottes unseren kranken Willen erkennen und heilen lassen. Dass wir in der Gegenwart Gottes unseren verkehrten Willen aufgeben und mit Gottes vollkommenem Willen einen. Erst das lässt uns reifen zu den Menschen, die sich Gott von uns vorgestellt hat. Auf diesem Weg werden wir zu dem Bild gestaltet, das Gott in uns angelegt hat. Und darum verstehe Beten als Einswerden mit Gott. Noch eine Sache ist mir wichtig, die ich kurz ansprechen möchte. Lerne Demut. Lerne Demut. Ich möchte nochmal zurückkommen zu Jakob. Es bestimmt ja eine sehr eigenartige Spannung, diesen Tag und diese Szene an jenem Nachmittag. Jakob ist in seinem Zelt. Jakob will die Probleme zu seinen Gunsten lösen. Er überlegt eine Strategie, fasst Entschlüsse, setzt sie um, erinnert auch Gott mit sehr klaren Worten an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt Gott, dass er ein Mensch der Verheißung ist. Aber im selben Atemzug sagt er voll Bescheidenheit, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Für diese Spannung zwischen Entschlusskraft und Bescheidenheit hat die Bibel ein extra Wort. Demut. Demut ist die paradoxe Mischung von Willenskraft und persönlicher Bescheidenheit. Abraham ist ein Paradebeispiel für einen demütigen Menschen. Zusammen mit seinem Neffen Lot hat er so einen Viehzuchtbetrieb. Und da kommt es zu Problemen. Abraham entschließt sich, sie zu lösen und macht seinem Partner ein großzügiges Angebot. Er sagt, lass doch nicht Zank und Streit sein zwischen uns. Steht dir nicht alles offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Und dann lesen wir, da hob Lot seine Augen auf und er besah die Gegend am Jordan, sah, dass sie wasserreich war. Und da wählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan. Wir kennen den Ausgang dieser Geschichte. Da gibt es noch ein paar Details, da haben wir jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Wir wissen, für Lot war diese Entscheidung der Anfang vom Ende. Abrahams bescheidene Haltung führte zum Erfolg. Jakob war sicher von Natur aus nicht ganz so demütig wie sein Urgroßvater Abraham. Aber um an seinem Segen teilzuhaben, musste Jakob in seinem Leben Demut lernen. Hunderte Jahre später, als Israel unter der Regentschaft Salomos wirklich in voller Blüte stand, als es ein mächtiges Reich war und eine kurze Zeit in diesem Gebiet eine richtige Macht war zwischen Ägypten und Mesopotamien, da hat man überlegt, was die Prinzipien sind, die Grundsätze für diesen Erfolg und für die Stärke. Und Salomo hielt diese Grundsätze fest. Und ein Grundsatz davon lautet: Der Lohn der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Das ist eine tiefe Wahrheit. Der Lohn der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Eine Gemeinde, von der wir als Erlöserkirche in den letzten Jahren sehr viel gelernt haben, ist die Gemeinde Berlin-Lankwitz. Wisst ihr, was mich an dieser Gemeinde fasziniert? In einem Bericht über die Entwicklung der Gemeinde las ich, die Gemeinde in Berlin-Lankwitz musste als Voraussetzung für Wachstum Demut lernen, Stolz ablegen. Ein Pastor dieser Gemeinde hat so ein Buch geschrieben und darin schreibt er, es gab einen gewissen Stolz, die Lankwitzer Gemeinde zu sein. Das wirkte hemmend, sowohl für die Entwicklung als auch für die Außenwahrnehmung. Für diesen Pastor hat Demut gar nichts mit Passivität zu tun, nichts mit Erdulden oder irgendwie Opferhaltung. Im Gegenteil, eine Voraussetzung für Wachstum war, dass sich die Leiter von der Vorstellung verabschieden mussten, der Kompromiss sei die Königsdisziplin. Versteht ihr, das ist der Tod im Topf, wenn in Gemeinden oder auch sonst wo solche Prinzipien da sind, von denen wir heute längst wissen, dass sie nichts austragen. Der Kompromiss ist die Königsdisziplin. Man dreht sich ständig im Kreis. Sie mussten lernen, der Gemeindevorstand musste lernen, mutige Entscheidungen zu treffen. Er sagt, es wurde über alles geredet, aber der leiterische Mut fehlte an vielen Stellen. Das ist eine Katastrophe, weil so ein Gemeindevorstand dafür sorgt, dass viele Menschen, für die er verantwortlich ist, leiden wie die Hunde. Demut ist die paradoxe Mischung von Willenskraft und Bescheidenheit. Wenn das Gebet in unserem Leben seine ganze Kraft erfahren soll, wenn das Gebet in unserem Leben die ganze Kraft entfalten soll, die Gott uns durch dieses Mittel schenken möchte, dann müssen wir Demut lernen. Aber wirklich Demut, das, was nach biblischem Sinn Demut ist. Wir haben 5 Kinder. Und bei allen Kindern war es total spannend zu erleben, wie sie sprechen gelernt haben. So ein Säugling, wenn er auf die Welt kommt, ist ja nichts anderes als ein Reflexbündel, das schläft, isst und schreit. Und irgendwann geht es dann los, dass es dann zu lallen beginnt. Und dann sage ich, oh, jetzt hat er Papa gesagt. Und meine Frau sagt, der hat Opa gesagt. Komm mal wieder runter, du bist noch nicht dran. Und irgendwann kommen dann so Sätze. Bei unserem Jüngsten war das ganz besonders spannend. Als er mit 1,5 Jahren noch keinen Pieps machte und keine Anstalten, dass er irgendwas sagte, sagten wir relativ gelassen, der lässt sich halt Zeit. Mit 2 erklärten wir, so aus der Erfahrung fünffacher Eltern, naja, jedes Kind ist halt anders. Als er 2,5 Jahre war und immer noch kein Wort sprach, haben meine Frau und ich einen gemeinsamen Termin beim Kinderarzt ausgemacht. Das hat es in unserem Haus vorher noch nie gegeben. Und als er mit 3 Jahren immer noch nicht sprach, gingen meine Frau und ich zum Psychologen und haben angefangen zu beten. Könnt ihr euch vorstellen, was das für uns als Eltern für ein Glück war, als der Bub plötzlich zu reden begann und alles normal war? Und heute übertrifft er mit seinem Mundwerk seine Geschwister bei weitem. Und das können die Leute, die ihn kennen, bestätigen. Und wenn wir dann manchmal ihn bremsen und sagen, red nicht so viel, dann sagt er zu uns fröhlich, ihr habt doch dafür gebetet. Was ich damit sagen möchte ist, für Eltern ist es was unglaublich Großes, wenn Kinder beginnen, mit ihnen zu reden. Das ist doch etwas, auf das man wartet. Man ist doch in einer Beziehung. Und das ist bei Gott nicht anders. Gott ist unser aller Vater. Jesus hat uns das gesagt, wir alle sind seine Kinder. Er gab uns unser Leben. Er hat eine Idee für uns. Wer Jesus nachfolgt, vertraut Gott alle Gedanken, alle Gefühle an. Er spricht mit ihm, wie wenn er seine Eltern sind. Und Gott wartet, wie deine Eltern, bis du mit ihm zu reden beginnst. Ist dir das klar? Gott wartet, wie deine Eltern, bis du mit ihm zu reden beginnst. Redest du mit Gott? Sprich mit ihm, wenn du willst, noch heute Abend.